Also zum einen ist es nie zu spät, einen Schlussstrich zu ziehen.
Das stimmt.
Auch wenn es vielleicht schwerfällt. Man muss anfangen, und hier sage ich ganz, ganz deutlich, man muss, weil es ist wichtig für einen selber, man muss sich selbst auch dann in den Vordergrund stellen. Das geht gar nicht anders. Und wie gesagt, es ist extrem gut, auf sein Bauchgefühl zu hören. Es gibt, man kann es trainieren.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell, einfach, gesund Podcast-Folge. Ich, Maximiliane Auerswald, darf heute die wundervolle Sora Betz begrüßen. Hallo Sora.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist und du hast heute ein super spannendes Thema im Gepäck, was sich auch viele Hörer von uns schon länger gewünscht haben. Und zwar kam immer öfter der Wunsch, Mensch, ihr bei Schnell einfach gesund geht so viel auf Nährstoffe ein, auf körperliche Aspekte, aber wo bleibt da der Geist und die Seele? Und genau da wollen wir beide heute eigentlich ansetzen, Sora. Mhm. Und zwar machen wir es doch erstmal so, stell dich erstmal kurz in eigenen Worten vor und dann starten wir direkt in unser Thema heute, Spiritualität im Alltag.
Super, vielen Dank, liebe Maximiliane. Wie gesagt, mein Name ist Sora, Nachname Betz, mit kurzem E, da legen wir Wert drauf. Ich bin 48 Jahre alt, letztes Jahr nach Schweden ausgewandert und koreanische Schamanin. Von dem her, Spiritualität findet bei mir im Alltag eigentlich intuitiv und alltäglich statt. Ja, ich freue mich drauf heute.
Wunderschön. Und ich glaube, das ist eben auch genau das, was die Folge heute ausmachen wird, dass wir nicht nur theoretisch über das Konzept Spiritualität reden werden, sondern von dir mal ganz konkrete Tipps und Anregungen bekommen, wie man das ganz unaufgeregt in den eigenen Alltag bringen und leben kann.
Sehr gerne.
Bevor wir das machen, Sora, möchte ich dich mal fragen, wie würdest du persönlich denn Spiritualität überhaupt definieren?
Für mich ist Spiritualität dem eigenen Gefühl vertrauen. Was sagt mein Bauch? Also dieses Bauchgefühl hat ganz, ganz viel mit unserem inneren Wegweiser zu tun. Und das ist für mich ganz, ganz viel spirituelles Wissen, was angelegt ist. Und dann kommt natürlich das, woran man glaubt, dazu. Das ist für viele Menschen, sind es die Naturgeister, für viele Menschen ist es Religiöses, also katholische Religionen, evangelische Religion, Hinduismus, Buddhismus, muslimischer Glaube, also die gesamte religiöse Bandbreite und hier oben im skandinavischen Bereich natürlich ganz, ganz deutlich die Naturgeister und die keltische Religion.
Ja, sehr spannend. Ich habe mir im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken über die Frage gemacht und habe es für mich mal grob so umrissen, alles, was ich nicht mit meinen fünf Sinnen erfahren kann, was darüber hinausgeht, was sich vielleicht irgendwie körperlich widerspiegelt, aber nicht ganz zu greifen ist. Und für mich persönlich auch alles, was so in diese großen Fragen reingeht, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Also so die großen Fragen, die uns umtreiben, wenn wir mal nicht im Schlüssel des Alltags feststecken.
Ja, denn das ist das, was man auch alles lesen kann. Also für dich, meine Büchersammlung ist auch ziemlich umfangreich und groß, was den Bereich angeht. Nur bin ich mittlerweile schon fast weg vom Geschriebenen. Also es ist wirklich ganz, ganz viel, was intuitiv einfach passiert und meistens liege ich damit richtig.
Und da jetzt gleich an der Stelle weiter gefragt, wann hast du denn für dich so das erste Mal gemerkt, dass das mehr Raum in deinem Leben einnehmen darf? Dass du das so ein bisschen mehr zulassen konntest?
Vor ziemlich genau 4 Jahren, da habe ich eine Erfahrung gemacht, dass mir mein Sternzeichen, mein asiatisches, doch gar nicht so dermaßen im Weg stehen muss, wie es bis vor 4 Jahren im Weg stand, weil ich es mir selber nicht erlaubt habe, eine Stärke zuzulassen. Ich bin im Jahr des Drachen geboren. Und man muss wissen, dass in der asiatischen Lebensform quasi eine Frau im Jahr des Drachen oder in die Zeichen des Drachen geboren, es meistens ziemlich schwer hat, weil Frauen im Zeichen des Drachen auch machtvoll sein können und zu Führungspersönlichkeiten auch heranreifen können. Und im asiatischen Raum werden Frauen nicht so wahnsinnig gern als starke Persönlichkeiten gesehen, die stärker sind als ein Mann. Und so ist es mir selber auch von meiner Mutter beigebracht worden, dass es schade ist, dass ich im Jahr des Drachen geboren worden bin, weil ich ja dann quasi meine Stärke gar nicht richtig ausleben könnte. Und mir ist vor 4 Jahren durch Hilfe von einer sehr spirituell arbeitenden Frau erklärt worden, dass ich mir das ja eigentlich selber verbaue. Ich lebe nicht im asiatischen Bereich, ich lebe nicht in Korea, ich lebe in Deutschland. Ich kann meine Stärke ausleben. Und das war wie so ein Befreiungsschlag, das war wie so eine Glocke, die läutet, die sagt, hey, du hast ja jahrelang quasi selbst im Weg gestanden.
Ja, vielen Dank, dass du das heute mit uns teilst. Und auch an der Stelle komme ich jetzt noch auf eine Frage, die, glaube ich, auch für ganz viele mal so diesen Blick über den Tellerrand ermöglichen wird. Wenn du jetzt zum Beispiel auch beides erlebt hast, so diese Prägung, die asiatische Prägung und das Aufwachsen und Leben in Deutschland, wo würdest du da auch zum Beispiel sagen, sind ganz konkret Unterschiede in der Art und Weise, wie Menschen Spiritualität leben oder sich auch erlauben, diese zu leben?
Oh, da kann ich nicht wirklich so viel zu sagen, weil meine Mutter ist sehr, sehr religiös. Meine Mutter hat sich als Kind freiwillig in Korea taufen lassen zum katholischen Glauben. Das heißt, sie hat eher das Problem gehabt, dass ihre koreanische spirituelle Seite und die religiös, römisch-katholisch-religiöse Seite im Widerstand zueinander standen. Die haben sich quasi in ihr bekämpft, bildlich besprochen. Und sie hat sich für eine Seite entschieden und damit die andere Seite wirklich zur Seite geschoben. Und meine Kindheit ist ganz klar geprägt durch die katholischen Feste, durch sonntags, dann sollte man schon in die Kirche gehen. Das mit dem Beichten hat nie so ganz hingehauen, aber alles andere. Ja, meine Mutter war sehr, sehr aktiv im kirchlichen Leben. Meine Mutter singt im Kirchenchor und, und. Aber sie hat eine hellsichtige Seite. Und mit dieser Seite bin ich tatsächlich ganz, ganz oft konfrontiert worden. Das heißt, ich habe was geträumt. Das heißt, die nächsten 3 Tage gehst du bitte nicht, was ich meinem Hobby nach, gehst du bitte nicht zum Reiten. Weil der Traum könnte einfach sagen, in den nächsten 3 Tagen kann etwas Schlimmes passieren. Wir möchten es nicht herausfordern, also lass bitte die gefährlichen Sachen einfach mal weg. Und auch wenn sie gesagt hat, sie hat geträumt, dass demnächst irgendwas passieren wird, was Gutes oder sowas, das ist meistens eingetroffen. Also sie hat es nicht spezifiziert, dass genau das und das und das passieren wird, aber etwas in die Richtung. Also sie konnte nie genau sagen, das, dann anders gesagt, sie konnte nicht sagen, was passiert, nur dass etwas passiert. Und das war etwas, und da muss ich sagen, mit dem Wissen von heute ist es natürlich so, dass du im Mittelalter für dieses Wissen quasi auf dem Scheiterhaufen gelandet wärst. Und deshalb hat sie es natürlich auch nicht jedem erzählt, sondern es ist tatsächlich sehr, sehr familienintern geblieben, aber das hat mich tatsächlich auch mitgeprägt.
Das glaube ich. Und ich finde, da merkt man jetzt auch mal, du erwähnst zum Beispiel gerade diesen Rahmen, den zum Beispiel die katholische Kirche bieten kann oder den auch andere Religionen bieten, und dann das, was von der Person selber noch an Gaben oder Talenten hinzukommt, an Fähigkeiten. Und ich glaube, da kann auch oft innerlich noch so ein Druck entstehen, wie man das beides unter den Hut kriegt. Ja. Und also wie erlebst du das selber? Erlebst du das überhaupt als Druck oder als spannungsgeladen, oder hast du da irgendwie geschafft, mehr Frieden reinzukriegen?
Für mich besteht da überhaupt keine Diskrepanz. Also für mich, ich bin ich, und wer mit mir kommuniziert, der kriegt relativ schnell mit, wie ich ticke. Ich bin jemand, der jeden Menschen sein lässt, wie er sein möchte. Also es ist mir vollkommen egal, ob du gelb, grün, braun, blau, lila bist. Das ist völlig wurscht. Ich möchte aber auch so gelassen werden, wie ich bin. Ich würde mich jetzt als sehr offen bezeichnen, und dementsprechend möchte ich die Offenheit aber auch von anderen dann gerne haben, wenn sie mit mir in Kontakt treten möchten.
Ja, das ist eine schöne Haltung. Und um jetzt vielleicht nochmal 2 Schritte zurückzugehen, weil wir ja heute auch eben über den Kanal Schnell einfach gesund sozusagen bei den Leuten auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer sie uns gerade hören, landen. Warum gehört für dich dieser Aspekt der Spiritualität eigentlich zu einer ganzheitlichen Betrachtung von Gesundheit? Wie spielt das für dich rein?
Wie sagt man so schön, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper? Mhm. Und für mich ist es so, wenn ich mich verstellen muss, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten, dann passt es nicht. Dann gibt es irgendwann einen körperlichen Ausdruck dafür. Und meistens ist der nicht ganz so prickelnd. Der wird relativ selten positiv sein, sondern der wird sich mit irgendwelchen kleineren, größeren Gebrechen zeigen. Und für mich persönlich ist es so, dass ich es gerne... Ich genieße den Moment. Und wenn ich gerade in dem Moment Wahnsinnslust auf eine Sahnetorte habe, dann gönne ich mir die und genieße die. Mit in Ruhe dasitzen zum Beispiel, ein Tässchen Kaffee dazu. Keine Medien, nichts, sondern wirklich genießen das, was ich da gerade habe. Und das Maß macht's für mich. Es ist etwas, wenn ich meinem Geist auch die Erholung gönne, die es heute tatsächlich sehr, sehr oft nicht mehr gibt, weil man dauerbeschallt wird durch irgendwas, hängt das auch damit zusammen. Und für mich ist Spiritualität zum Beispiel einfach auch ein Rausgehen in den Wald, eine halbe Stunde spazieren gehen, keine Kopfhörer im Ohr haben, keine permanente Beschallung von außen, sondern einfach nur ganz bei sich sein und draußen im Wald der Natur lauschen. Das holt dich so sehrmaßen runter, dass du wieder geerdet bist, dass du fühlst, wer du bist. Und das für mich ist das extrem wichtig. Und dass diese halbe Stunde spazieren gehen, ist für mich mehr als zum Beispiel für andere Leute vielleicht 2 Stunden im Gym auf dem Laufband strampeln, damit sie, keine Ahnung, sich selbst wieder fühlen können.
Ja, Stichwort Nervensystem. Ich glaube auch so, die Aktivitäten, die du gerade beschreibst, haben ja einen unmittelbaren Einfluss auf unser Nervensystem. Und was unserem Nervensystem gut tut, tut dann eben auch unserem Geist und unserer Seele gut. Weil die einfach wieder ein bisschen mehr Raum bekommt und nicht so eingezwängt ist. Mhm. Ja, schön. Und lass es uns jetzt ein bisschen andersrum machen. Lass uns jetzt mal gleich auf die Kernfrage von heute angehen. Wie drückst du Spiritualität im Alltag aus? Weil jetzt hast du schon ein paar Beispiele genannt, wie zum Beispiel mit dem Spaziergang im Wald, in der Natur, diese Rückverbindung. Aber da gibt es bestimmt noch ganz viel mehr.
Ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich merke relativ schnell, wenn ich jemand neuen Menschen begegne, tut der mir gut oder tut er mir nicht gut? Stichwort Energievampire.
Ja, ich glaube, da kann jeder was mit anfangen.
Es gibt einfach Menschen, die kommen in dein Leben und wollen immer nur haben, haben, haben. Die wollen deine Energie, die wollen deine gute Laune, die wollen deine Aufmerksamkeit, die wollen immer haben, aber nichts hergeben. Die kleben dann wie so eine Klette, wie so ein Blutegel, wie eine Zecke an dir und diese Menschen erspüre ich relativ schnell und von denen distanziere ich mich dann auch ganz schnell. Also ich brauche keine Menschen, die andere Menschen ausbeuten möchten, sondern was ich suche, sind echte Begegnungen. Also wenn mir Menschen entgegenkommen, die einfach offen sind, die sind frei, die sind freundlich, was hier in Schweden wirklich, würde ich mal sagen, 95% der Menschen sind, das ist phänomenal, die interessiert sind an dem, was du sagst, was du erzählst und die auch gerne von sich erzählen. Also es muss so diesen Ausgleich haben. Das ist das, was für mich tagtäglich Spiritualität ausmacht, dass ich mich abgrenzen darf. Mhm. Ich muss nicht für jeden da sein, aber ich darf für jeden da sein. Wenn derjenige das möchte, bin ich es gerne. Wenn er es nicht möchte, ist für mich auch in Ordnung.
Und dann würde ich da noch konkret fragen für alle, die sich da zum Beispiel eher schwer tun. Also wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, Mensch, genau dort habe ich aber immer wieder rein. Ich lerne Leute kennen, ich habe da nicht so meine Antennen. Und dann merke ich manchmal praktisch erst, wie wenn es in Anführungsstrichen zu spät ist. So, kannst du da Tipps geben, wie man sich da ein bisschen sensibilisiert?
Also zum einen ist es nie zu spät, einen Schlussstrich zu ziehen.
Das stimmt.
Auch wenn es vielleicht schwerfällt. Man muss anfangen, und hier sage ich ganz, ganz deutlich, man muss, weil es ist wichtig für einen selber, man muss sich selbst auch dann in den Vordergrund stellen. Das geht gar nicht anders. Und wie gesagt, es ist extrem gut, auf sein Bauchgefühl zu hören. Es gibt, man kann es trainieren. Und es ist dieses immer mal wieder drauf hören. Und wenn es nur ist, wenn man eine Autobahn, keine Autobahn, sondern einfach eine Autostrecke fährt, die man öfters fährt, wo es vielleicht zwei verschiedene Wege gibt, zum Ziel zu kommen. Einfach 500 Meter vorher fragen, fahre ich jetzt rechts oder fahre ich links? Und dann kommt meistens ein Impuls, dass es einen eher nach rechts zieht oder nach links. Und dem einfach mal nachgehen. Das sind ja so die kleinen Kleinigkeiten. Einfach mal anfangen, aufs Bauchgefühl zu hören. Und irgendwann wird man merken, wenn man neue Menschen kennenlernt, und ich frage mich, tut mir dieser Mensch gut oder tut er es nicht, kommt eine gewisse Reaktion. Irgendwas kommt. Schwieriger wird es bei schon bestehenden Bekanntschaften oder Freundschaften.
Ja.
Da weiß man aber eigentlich, wenn man sich mal wirklich, wenn man in sich geht und nachfragt, okay, tut mir der Mensch wirklich gut oder hau ich einfach nur immer rein in die Freundschaft? Bin ich diejenige oder derjenige, der ständig anruft? Bin ich derjenige oder diejenige, die Treffen vorschlägt und? Dann weiß man eigentlich auch selber, okay, es ist vielleicht nicht ganz so das Wahre.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Also praktisch Intuition stärken, vor allem in zwischenmenschlichen Begegnungen, in Verbindung mit der Natur, durch zum Beispiel Waldspaziergänge. Was ist für dich noch ein Ausdruck von Spiritualität im Alltag?
Für mich, ja, Meditation. So abgedroschen es klingen mag, aber es ist wirklich für mich etwas. Ich habe hier in Schweden, es regnet gerade, das ist für mich tatsächlich eine Meditationsmusik, die einfach mal lauschen, Augen schließen, versuchen nicht an den rosa Elefanten zu denken, was meistens dann nicht funktioniert, aber einfach mal zu hören, was passiert draußen und es in die Meditation mit einzubauen. Und dann 10 Minuten, 15 Minuten steigern bis zu einer halben Stunde. Und wenn man es schafft, eine halbe Stunde zu meditieren, ja, das ist für mich etwas, das bringt ganz, ganz viel Gelassenheit drin in den Alltag mit rein. Und dann Achtsamkeit, dieses Schlagwort, was ganz, ganz oft gebracht wird, auch in der spirituellen Szene. Achtsamkeit in dem, was man macht. Also wenn ich koche, dann koche ich. Dann läuft nicht nebenher für mich der Fernseher oder dann muss ich nicht, keine Ahnung, irgendwas anderes nebenher machen, sondern ich konzentriere mich darauf, was ich tue. Hat auch den Vorteil, sich nicht in die Finger zu schnippeln. Aber es gibt dieses Zitat, dass man ja, wenn man läuft, ist man meistens schon dass die Gedanken quasi nicht bei dem sind, was man tut. Man sitzt und ist in Gedanken aber schon drei Schritte weiter und läuft den Weg. Man steht auf und ist schon am Ziel, aber man verpasst damit genau das, was auf dem Weg liegt. Und wenn man genau das macht, mit Gedanken genau da ist, mit dem, was man macht, dieses achtsame mit sich selbst umgehen, das ist für mich auch ganz große spirituelle Praxis.
Ja, und vor allem ist das ein riesiges Geschenk. Weil überleg mal, wenn du genau diese Qualität auch in zwischenmenschliche Begegnungen mit reinnimmst, das spürt der andere ja und fühlt sich dann eben gesehen. Und da sind dann wieder ganz andere Gespräche möglich. Man geht ganz anders dann auch aus der Begegnung wieder seiner Wege. Also man hat danach ein viel schöneres Gefühl, weil man sich wirklich gesehen hat. Ja, das ist sehr schön. Und weil du das gerade mit dem Kochen angesprochen hast, da möchte ich auch gerne noch ein was teilen. Ich habe vor kurzem an einem Webinar zum Thema befreiten Sein teilgenommen. Und da war dann so die große Frage, ja, was würdest du denn eigentlich noch machen, wenn du erleuchtet bist? Oder praktisch, was machen Menschen, die zum Beispiel in einem indischen Ashram systematisch diesen Weg der Erleuchtung gesucht haben, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht? Und dann war so ein Kernaspekt aus einem Ashram, dass die Leute, die dann vermeintlich erwacht oder erleuchtet waren, gerne kochen wollten für die anderen. Weil das praktisch nach wie vor eine Tätigkeit war, mit der man auch sehr schön Energie und Liebe schenken kann, aber eben wenn es mit Aufmerksamkeit und mit guter Energie zubereitet wurde und nicht achtlos nebenbei.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Ja, hat mich auch irgendwie sehr gefreut. Ja, du weißt ja auch, dass ich aus einer Gaststätte rausstamme, also immer wenn es sich um Essens dreht, da werden meine Ohren immer groß. Lass uns doch gerne jetzt auch mal ein bisschen auf das Thema schwenken, ob es auch gewisse Rituale oder ja, reinigende Elemente gibt, die man in seinem Alltag durchführen oder einfließen lassen kann.
Ganz klar für mich ist da das Thema Räuchern. Also ich räuchere sehr gerne mit heimischen Kräutern. Ich mag sehr, sehr gerne Salbei, den weißen Salbei. Ich mag gerne Palo Santo mit dem Holz. Und ich habe eine nette kleine Firma in Deutschland kennengelernt, die Kräutermischungen herstellt. Also spezielle Räuchermischungen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich habe es auch gemerkt, als wir hier eingezogen sind in unserem kleinen schwedischen Refugium, dass dort sehr, sehr viel Energien waren, die nicht ganz so gepasst haben. Also es war so wie, die waren nicht glücklich, dass wir gekommen sind, diese Energien, Wesenheiten, wie immer man das nennen mag. Okay, da gibt es jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, jetzt wird's weird. Aber ja.
Ich glaube, dass wir einen Raum bekommen dürfen. Und ich glaube auch, dass man, wenn man sowas wahrnehmen und empfinden kann, dass also die Menschen eher im Gegenteil mal froh sind, wenn sie gespiegelt bekommen, auch andere Menschen spüren und erleben so etwas.
Ja, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, die sagen, oh, du hast das auch schon. Ja, manchmal sehe ich sogar Sachen, die andere nicht sehen. Und sagen, ach Gott, ich dachte schon, ich bin verrückt. Aber okay, dann ist ja schön, dass wir zu zweit verrückt sind.
Ja.
Ja, nee, aber Thema Räuchern ist dann ganz, ich bin durchgegangen durch jeden Raum und ich habe jedem gesagt, also wer hier sein möchte und zu unserem Wohl hier sein möchte, der darf gerne bleiben. Alle anderen möchten jetzt bitte das Haus verlassen und das Grundstück und dürfen sich gerne neue Bleibe suchen. Und das läuft man mal über knapp 8000 Quadratmeter Grundstück, da ist man einen halben Tag dran.
Da warst du beschäftigt.
Da war einen halben Tag beschäftigt, genau. Aber wir haben seitdem eine absolut gesunde, schöne Energie auf diesem Platz, und den wir jetzt wirklich unser Zuhause nennen. Und da ist keine Negativität mehr dabei, da ist nichts, was uns weghaben will von diesem Platz, sondern wir fühlen einfach, dass es schön ist, da zu sein. Und von dem her, Räuchern ist für mich etwas, was unbedingt für mich unbedingt zum Thema Spiritualität mit dazu gehört.
Und also, wenn du sagst, jetzt möchte jemand da wirklich mal einen Einstieg in das Thema finden, würdest du sagen, für den Anfang reicht es dann vielleicht auch wirklich eine Kräutermischung zu haben, oder wie, ja, würdest du dich da rantasten an das Thema?
Also es gibt, wenn man über die Suchfunktion im Internet geht, Räucherrituale gibt es ganz, ganz viel. Mhm. Und ansonsten Salbei kann man überall herkaufen, also den ganz normalen Salbei, den man auch zum Kochen und Braten verwendet.
Das war jetzt meine Frage, genau, ob das dann auch geht oder ob das im speziellen Handel sein muss.
Der geht auch, und natürlich der weiße Salbei, der kommt aus von den amerikanischen Ureinwohnern. Da muss man aufpassen, wo der herkommt, aus welchen Anbaugebieten, also nicht, dass dort auch Raubbau betrieben worden ist, und das da sollte man vielleicht ein bisschen sich informieren, wo man das her hat. Aber ansonsten, das Internet hat gerade in Bezug auf Räuchern ganz, ganz tolle Anleitungen.
Ja, sehr schön. Und gibt es noch mehr Rituale, die du selber irgendwie als schön empfindest oder auch vielleicht mal nach draußen geben möchtest, wo man mal für sich ausprobieren kann?
Abends, gerade wenn man einen stressigen Tag gehabt hat, sich Zeit nehmen, eine Kerze anzünden, einen guten Tee machen, also eine Kerzenmeditation quasi, eine der schnellsten Arten, um übers Feuer Gedanken, die einen belasten, loszulassen. Also es ist, sich wirklich 5 Minuten Zeit nehmen, vorher vielleicht alle Störgeräusche ausschalten, Handy weglegen, Fernseher ausmachen, Computer ausmachen. Das sind alles so Sachen, die auch ein bisschen zur Gedankenhygiene beitragen können. Kerze anzünden, Tee dazu und einfach 5 Minuten in die Flamme schauen. Und der Flamme in Gedanken die Dinge übergeben, die belastend waren den Tag über. Dani, danach, wer möchte, gerne duschen gehen oder zumindest die Füße waschen und über das Wasser dann den Rest abgeben, der nicht zu einem gehört.
Spannend, wie du jetzt schon die Elemente eingebunden hast, also Feuer, Wasser. Wenn wir jetzt noch konkret an Erde und Wind denken, gibt es da auch noch in Anführungszeichen gängige Rituale?
Also die Erde an sich ist Barfußlaufen. Mhm. Das ist das ganz, ganz Elementare, finde ich, barfuß durch den Rasen, auch über Steine, im Wald auch mal über Erde sich trauen zu laufen, weil wir sind durch unsere Fußsohlen mit Mutter Erde ganz arg verbunden. Und wir können unsere Energie, die uns nicht gut tut, abgeben über die Fußsohlen an Mutter Erde. Wir können aber gleichzeitig gute Energie von Mutter Erde in uns aufnehmen. Dieses sogenannte Erden. Das bringt auch sehr, sehr viel. Und wenn man dann noch irgendwo einen Bachlauf in der Nähe hat, dieses Variieren zwischen Erde und Wasser. Und ja, wenn man Feuer hat, man hat Rauch, sieht man, und wenn der steigt und es kommt Wind, dann hat man quasi mit Feuer und Wind auch etwas, was Negativität wegbringen kann.
Ja.
Und wenn man dann hergeht und sagt, okay, und ich tanke zum Beispiel, um gute Energien zu tanken, ist das Einfachste, sich an einem Baum anzulehnen. Der Baum ist verwurzelt, er hat aber nach oben eine offene Krone. Das heißt, er ist offen fürs Universum, und diese Energie kann man sich wunderbar holen, wenn man sich einfach an einem Baum anlehnt oder ihn auch umarmt. Man sollte natürlich vorher gucken, ob da extrem viel Ameisen dran lang krabbeln am Stamm oder nicht.
Oder Ameisen aufgebaut wurde, ja.
Genau.
Ja, aber total schön. Und was mir jetzt auch gerade noch durch den Kopf geht, ist Folgendes. Selbst wenn wir jetzt Hörer haben, die halt sagen, Mensch, ich bin da sehr skeptisch, ob da wirklich was dran ist, ob es da mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als ich mit meinen Sinnen wahrnehmen kann. Wenn man mal genau hinschaut, diese ganzen Rituale, ob man jetzt da im ersten Schritt auch dran glaubt oder nicht glaubt, sie werden in jedem Fall gut tun. Und ich finde, das ist eben auch mal wichtig, sich selber bewusst zu machen. Man muss auch nicht alles von vornherein verstehen. Es ist dieses auf sich fahren. Du kannst auch einfach mal etwas probieren, was dich jetzt zum Beispiel beim Zuhören angesprochen hat, und einfach mal beobachten, wie wirkt sich das auf dich aus und was für Empfindungen stellen sich ein. Und ich sage mal so, das meiste, was in unserem Leben passiert, passiert halt auch hier noch in unserem Kopf und in unserer Imagination. Und wenn man sich dann halt auch mal für einen Moment erlaubt, sich das Ganze zum Beispiel größer vorzustellen oder diesen Energiestrom wirklich mal zu fühlen, wenn man barfuß läuft und diesen Austausch ja so oder so hat, ja auch faktisch von der Biochemie her, dann spricht ja nichts dagegen, da einfach mal sich noch mehr trauen, einfach Dinge, die gehen dürfen, loszulassen, schöne Energie nachkommen zu lassen. Es ist ja wie eine Unterstützung für den Körper, wenn man das macht. Spitzensportler machen auch nichts anderes. Die bereiten sich auf ihre Wettkämpfe auch vor, indem sie einfach mal still da sitzen und wirklich komplett durchvisualisieren, was wird passieren, was kommt auf sie zu.
Und die Spitzensportler nehmen nur das Beste an, weil ansonsten brauchen sie gar nicht starten.
Genau, ganz genau. Ja.
Ja, das ist dieses achtsam im Moment sein. Das ist für mich auch tatsächlich klar. Die Spitzensportler, wie du sagst, die haben Mentaltrainer. Die haben jemanden, die sie wirklich darauf hintrainieren, jeden Tag nur das Beste von sich zu denken. Und wenn es mal ein Leistungstief gibt, dass die auch ganz schnell wieder aufgebaut werden. Nur Otto Normalverbraucher hat halt eben normalerweise keinen Knopf im Ohr, der ihnen sagt, du musst jetzt das denken und du solltest das tun oder so, sondern man muss sich tatsächlich auch ein bisschen selber aus dem Sumpf ziehen, ist vielleicht ein bisschen bös gesagt, aber man muss ja nicht erst im Sumpf stecken, sondern man kann ja schon am Ufer sagen, okay, ich versuche jetzt was anderes.
Ja, und ich finde auch vieles von dem, was du jetzt mit uns geteilt hast, das hat auch wirklich etwas von wieder zur Besinnung kommen, sich rückbesinnen, sich besinnen. Und wenn ich da mal was aus meinem privaten Kreis teilen darf, ich mache gerade wirklich die Beobachtung, dass in meinem Umfeld immer mehr Leute sich auch diesen Themen zuwenden, auch wirklich ein bisschen auf der Suche nach ihrem Weg sind, wie sie diesem diffusen Gefühl, dass es da eben mehr gibt, in ihrem Alltag Ausdruck verleihen können. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat wirklich mit ihrem Partner beschlossen, die sind auch christlich geprägt aufgewachsen, dass sie einfach dieses Jahr mal verstärkt im Laufe der Jahreszeiten bestimmte Rituale durchführen möchten, um einfach jeden Monat für sich so einen besonderen Raum zu schaffen, wo sie mal über Themen reden, wo sie bewusst auch vielleicht Sachen loslassen. Und ich habe sie da jetzt eben kürzlich auch mal gefragt, jetzt ist es ja praktisch schon ein halbes Jahr her, dass das Projekt gestartet ist. Es geht ihr super gut damit. Und sie meint auch alleine, dass sie durch diese Rituale jeden Monat jetzt auch mal ganz bewusst mitbekommt, wo stehen wir gerade im Verlauf der Jahreszeiten das gibt dir auch selber irgendwie Halt, ja.
Mhm. Ja, man hat nicht das Gefühl, man ist der Zeit hilflos ausgeliefert, sondern man weiß, wie oft stehen wir da und sagen, oh Gott, das halbe Jahr ist schon rum, wo ist die Zeit hin?
Ja,
weil man teilweise vor lauter Arbeit oder vor lauter Hektik im Alltag oder irgendwas einfach nicht mehr mitkriegt, wie die Tage ineinander fließen. Und wenn man sich kleine Anker reinbaut, also für den Anfang würde ich einfach sagen, nicht mit jedem Tag anfangen, das hält keiner durch. Also das sind nur die, ja, es wird schwierig. Wochenende bietet sich an, einfach ein kleines Ritual am Wochenende zu platzieren. Und wenn man das durchhält, 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, und es geht einem gut damit, ein zweites Ritual einführen, sei es, keine Ahnung, Kerzenlichtmeditation und, keine Ahnung, Fußwaschung am Wochenende, irgendwie sowas. Und dann den wöchentlichen Spaziergang vielleicht auf jeden zweiten Tag ausdehnen, bis man irgendwann auf jeden Tag landet, oder. Das sind alles Sachen. Was ich aber definitiv empfehlen kann, ist das Handy weglegen zwischendrin. Jeden Tag für 2 Stunden das Ding weglegen und sich mit anderen Sachen beschäftigen. Und dann aber so weglegen, dass man nicht zwischendrin mal hingreift und ich muss nur ganz schnell mal was gucken. Nee, 2 Stunden weg.
Ja.
Und wenn man das schafft, hat man 2 Stunden Lebenszeit gewonnen. Also meine Meinung.
Ja, auf jeden Fall. Und auch für alle, die das nicht oder am Anfang sehr schwer hinbekommen, weil vielleicht auch eine gewisse Sucht für die verschiedenen Anwendungen da ist, gibt es auch echt tolle Tools, wie zum Beispiel Freedom, wo man sich wirklich auch mal bewusst Apps blockiert für einen gewissen Zeitraum und dann auch weiß, so selbst wenn das Handy jetzt verführerisch da liegt, ich komme jetzt eh nicht auf die und die Anwendung, also kann ich es auch sein lassen. Also auch wer da zum Beispiel sagt, hey, ich möchte oder brauche da technische Unterstützung, weil ich es vielleicht im ersten Schritt gar nicht alleine schaffe, sich da nicht selber böse sein und sich dann schon wieder so einen Stein in den Weg legen. Ich meine, du hast es bei mir neulich noch mitbekommen, da hatte ich auch bei mir die Beobachtung gemacht, weil wir jetzt eben so einen großen Relaunch bei Schnell einfach gesund hatten und das Design verändert haben und sehr viel Abstimmungsarbeit im Team und auch mit unserer Agentur hatten. Da bin ich, ohne es zu merken, in so einen Modus gerutscht, wo ich auch wirklich dauernd am Handy war und immer so dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt direkt reagieren. Muss ich ja gar nicht, das ist ja nur mein Kopf und das ist auch nur dieser Phase geschuldet. Aber um da wieder rauszukommen, habe ich dann auch mal versucht, irgendwie einen Tag das Handy wegzulegen. Oder am Anfang habe ich mir sogar ein Wochenende vorgenommen oder mehrere Tage, bin dann daran gescheitert. Und dann hast du auch mal so zu mir gemeint, es reichen ja auch erst mal 2-3 Stunden. So,
genau. Ja.
Auch da keinen Wettbewerb daraus machen, sondern wirklich halt ehrlich zu sich sein, wo stehe ich gerade, wie leicht oder schwer fällt mir das? Und sich auch wirklich bewusst machen, das ist veränderbar. Auch das geht ja auch ganz schnell. Jetzt habe ich zum Beispiel wirklich ja, ungefähr 1,5 Wochen mal wirklich wie so ein Handy-Detox gemacht und jetzt passt es auch wieder.
Mhm. Ja, das ist, unsere eigenen Erwartungen sind meistens so riesengroß, dass wir sehr, sehr oft an den eigenen Erwartungen auch scheitern.
Genau. Und dann kommt man aber in dieses blöde Schwarz-Weiß-Denken, wo, glaube ich, noch nie irgendwas Gutes bei rausgekommen ist. Und wie du schon sagst, lieber mit dem einen Spaziergang in der Woche anfangen, und den genießen und wenn man merkt, Mensch, das macht mir Freude, dann mach 2 oder 3 pro Woche draus, aber überfordere dich nicht.
Genau.
Ich glaube, dann wäre jetzt aber auch noch ein richtig guter Zeitpunkt, um mal auf das Thema zu kommen, welche Vorurteile einem begegnen, wenn man sich einfach auf der eigenen spirituellen Seite mehr öffnet. Was ist dir da selber schon passiert und wie bist du dem auch begegnet? Also, wie hast du reagiert?
Gut, sagen wir so, ich habe, bevor wir ausgewandert sind, in Deutschland in der Gemeindeverwaltung gearbeitet. Also eher ein sehr unspiritueller Job. Und als ich dann gesagt habe, Leute, ich kann gewisse Dinge, also zu mir sagen, also als meine schamanische Arbeit kann ich bezeichnen, dass ich in der Lage bin, verschiedene Zeitebenen einer Person zu sehen. Also vergangene Leben bzw. Inkarnationen und ich kann die Ahnenreihen reisen, weibliche und männliche. Und ich habe für mich dann irgendwann mal gesagt, bevor mir jemand sagt, okay, du hast doch eh einen Schuss, die Alte ist ja nicht ganz knusper, wie es im Schwäbischen dann heißt, habe ich gesagt, ich bin eine Hexe. Und dann sehen sie auch
eine Aussage raus. Ja.
Genau, und ich bin Hexe, man kann mich als Hexe bezeichnen oder als Schamane oder was auch immer. Aber ich passe in dem Fall halt in keine Schablone rein, weil ich auch kein Problem habe, zum Beispiel in die Kirche zu gehen. Ich habe meistens ungläubiges Grinsen bekommen. Also gerade von, wenn mich jemand halt gefragt hat und dann kriegt man eine Antwort, okay, du redest gerade mit einer Hexe, da gucken die Leute erstmal und sagen so, okay, meint ihr jetzt das als Witz oder meint ihr das ernst? Und dann habe ich ihnen erklärt, woher das kommt, wenn Interesse da war. Und die meisten Reaktionen waren positiv. Also ich habe relativ selten, ich glaube, ich habe noch nie die Reaktion gekriegt von wegen leicht irre oder durchgeknallt oder sonst irgendwas. Das mögen die Leute gedacht haben, aber gesagt hat es mir keiner. Es gab natürlich dann Menschen, die haben hinterher nie wieder mit mir gesprochen, aber das war dann auch in Ordnung.
Du wolltest dich eh abgrenzen, von dem her hat es gut gepasst.
Genau, das war dann relativ deutlich. Aber ja, es ist für mich tatsächlich so, dass ich sage, ich bin mir selbst sicher. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was meine Fähigkeiten sind und ich kann die auch ausleben. Und es bleibt dann tatsächlich dem Gegenüber übrig, ob er mit mir was zu tun haben möchte oder nicht.
Ja, und auch wie viel Raum das Thema einnehmen darf oder kann. Ich glaube, das hat man ja auch so schon im Alltag, dass man mit bestimmten Menschen mehr einen Lebensbereich teilt und mit anderen weniger. Und dann gibt es diese Juwelenmenschen, mit denen man eigentlich über alles reden kann. Und es ist ja auch beides in Ordnung.
Absolut.
Ja, das ist cool. Und jetzt habe ich noch eine Frage, wenn jemand mit dir arbeiten möchte, Sora, wie würde das grob ablaufen? Also oft alle, die sagen, Mensch, das würde mich jetzt total interessieren, da auch selber mal bei mir einen Einblick zu bekommen, aber ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Kannst du da überhaupt so verallgemeinernd darüber reden oder geht das gar nicht?
Also verallgemeinernd kann ich darüber sagen, dass ich eine Frage brauche, die den Menschen ganz alleine bestimmt und betrifft. Also nichts, was irgendwie, wie kann ich besser für meine Familie da sein, sondern ich brauche eine Frage, die das Problem, was der Mensch gerade hat, beschreibt und wie eine Lösung eventuell aussehen könnte. Und ich habe dann die Möglichkeit, mit dem Seelenanteil, der heute da ist, in Verbindung zu gehen. Und der zeigt mir den Weg, in welche Richtung ich gehen muss. Auf Inkarnationsebene, weil da kann es Probleme geben über verschiedene Verträge, Seelenverträge, die man eingegangen ist. Oder auch über die eigene Ahnenreihe. Weiblich oder männlich. Das ist dann, grob gesagt, lande ich dann an dem Punkt, Inkarnation oder Ahnenreihe, an dem dass der Ursprung dieses Problems entstanden ist. Und ich kann an diesem Punkt ansetzen und kann dort dafür sorgen, dass dieses Problem gesehen wird, erkannt wird. Ich kann es lösen und ich kann es in Liebe heilen. Und mein ganz großes Versprechen an jeden, der mit mir arbeiten möchte, ist einfach, ich lasse keinen alleine. Also ich mache keine Baustelle auf und verschwinde dann, sondern ich bleibe so lange bei demjenigen und arbeite mit dem oder derjenigen, bis dieses Problem gelöst und geheilt ist.
Ja, das ist sehr schön. Und auch aus meiner eigenen Erfahrung mit dir kann ich nur bestätigen, dass dem wirklich so ist.
Und Dankeschön.
Was ist denn deine persönliche Erfahrung auch damit, wo da die Grenzen online und offline liegen? Weil für mich ist das halt was, da merke ich, dass ich mir selber eine Grenze setze, dass ich sage, für mich funktioniert das offline besser als online, aber vielleicht ist es ja auch nur eine persönliche Fehleinschätzung und du hast da ja viel mehr Erfahrung.
Also für mich funktioniert beides, wenn, sagen wir es mal so, ich brauche denjenigen mit dem Problem nicht direkt vor mir, ich brauche ihn nicht zum Anfassen, weil ich diese Seelenreise mache ich ja für mich quasi. Und ich schreibe danach einen Bericht in Briefform, was ich erlebt habe und wie ich es geheilt habe, den derjenige oder diejenige betreffende Person dann bekommt. Wenn ich das jedoch mit jemandem im direkten Kontakt mache, hat der das direkte Erleben, dann nehme ich den mit auf diese Reise. Auch emotional, auch gefühlsmäßig, was die Körperfühligkeit angeht. Also ich habe schon Menschen gehabt, die sind mir schier in den Arm zusammengebrochen, weil wir eine Kriegsverletzung wieder durchgelebt haben oder durchlebt haben, weil der Schmerz so groß ist. Und danach die emotionale Heilung aber denjenigen auch wieder aufgerichtet hat. Das ist natürlich über online nicht möglich, ganz klar. Da durchlebe ich den gesamten Schmerz, die Gefühle, das Ganze läuft dann durch mich durch. Es bleibt aber bei mir zum Glück nicht haften. Da habe ich dann so viele Schutzmechanismen, dass ich da nichts übernehme. Und also für mich ist offline oder online, es ist eigentlich fast egal. Es ist natürlich schöner, mit jemandem direkt zu arbeiten, aber die Qualität der Arbeit beeinträchtigt es nicht, ob derjenige jetzt direkt bei mir steht oder nicht.
Ja, ich glaube, das war jetzt ein richtig guter Einblick für alle, die da noch nie mit in Berührung gekommen sind und aber sagen, irgendwas ruft mich da oder ich merke, ich würde mir so eine Begleitung mal wünschen. Und so war jetzt an der Stelle ganz konkret gefragt, wie können denn Leute mit dir in Kontakt kommen über diesen Podcast hinaus?
Man findet mich über Facebook und Instagram unter meinem Klarnamen, beziehungsweise da kommt noch der Name Sonja zwischendrin, also Sora Sonja Betz auf Instagram oder Facebook. Und dann über einen Messenger. Weil dadurch, dass ich jetzt in Schweden bin, ist es am einfachsten. Und wenn man dann Kontakt herstellen möchte, dann gebe ich auch meine Handynummer raus oder meine E-Mail-Adresse.
Super gut. Das ist schön für alle zu wissen, die sich gerne mal an dich wenden möchten. Und worum ich dich auch bitten möchte, ist noch, du hast vorhin eine kleine deutsche Firma erwähnt, auf die du für dein Räucherwerk setzt. Wenn du mir da noch den Link gibst, würde ich den einfach noch in die Shownotes packen. Dass Leute, die sagen, sie wollen da vielleicht trotzdem irgendwie mal so ein bisschen breiter gucken, mal einen Anfang finden.
Das kann ich machen.
Dann möchte ich mich an der Stelle jetzt mal ganz herzlich bei dir bedanken für die heutige Folge und für das Gespräch.
Ich danke fürs Interesse. Hat richtig Spaß gemacht, mein erster Podcast.
Mir hat es auch total Spaß gemacht mit dir. Und ich habe auch schon eine Idee für eine Anschlussfolge. Da möchte ich aber auch gerne mal die Frage an unsere Hörer rausgeben. Ihr wisst ja, wenn ihr Ideen, Vorschläge, Wünsche habt, einfach an team@schnell-einfach-gesund schreiben. Gerne auch mit eurem Feedback zum Podcast, wie euch die Folge gefallen hat. Und ich persönlich finde es total cool, wenn wir nochmal eine Folge machen über saisonale Rituale. Also praktisch in Anlehnung an die Jahreszeiten, da mal vielleicht so ein paar Ideen geben. Aber ich würde sagen, da würde ich mich jetzt erstmal über Feedback von unseren Zuhörern freuen. Und dann hören wir dich, liebe Sora, hoffentlich bald mal wieder bei uns im Podcast.
Sehr gerne, liebe Maxi.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.